So wie auch schon ich schon gesagt habe, wollen wir heute von der Geburt Jesu betrachten. Das ist das 12. Thema. Und dieses finden wir nur in Lukas Evangelium im 2. Kapitel. Und wer eine Bibel dabei hat, lass uns doch gemeinsam die Verse 1 bis 7 durchlesen. Lukas Kapitel 2 vom 1. Vers. Es geschah aber in jenen Tagen, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, dass sich die Bewohner der ganzen Welt in Steuerlisten einschreiben lassen müssten. Diese Volkszählung war die allererste und geschah zur Zeit, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Da ging jeder, um sich einschreiben zu lassen, jeder in seine Stadt. Da machte sich auch Josef aus Galiläa auf, aus der Stadt Nazareth, nach Judäa zur Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er vom Haus und Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner verlobten Frau, die schwanger war. Und als sie dort waren, kam die Stunde der Geburt, und sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. So wie wir es auch in Vergangenheit gewohnt waren, wollen wir jetzt die einzelnen Verse einzeln durchgehen, beginnend vom 1. Vers. Es geschah aber in jenen Tagen, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, dass sich die Bewohner der ganzen Welt in Steuerlisten einschreiben lassen müssten. Hier lesen wir von Kaiser Augustus. Sein Geburtsname war nicht Augustus, sondern Gaius Octavius. Er war der Großneffe von Cäsar und Cäsar, er hatte keinen gesetzlich anerkannten Sohn. Somit hat er Octavius dann adoptiert. Und als Cäsar dann ermordet wurde, gab es im Römischen Reich so innere Machtkämpfe. Und Octavius, er konnte sich dann durchsetzen und wurde dann alleiniger Herrscher vom ganzen Römischen Reich. Und als er als Alleinherrscher vom Römischen Reich bestätigt wurde, hat man ihm den Namen Augustus gegeben, das heißt der Erhabene. Er beendete auch diesen 100-jährigen römischen Bürgerkrieg. Und zu seiner Herrschaft, da hatte das Römische Reich Frieden gehabt. Wir sehen hier die Karte, wie groß das Römische Reich zur Zeit vom Kaiser Augustus war. Alles, was hier rötlich und auch gelb eingezeichnet ist, alles gehörte zum Römischen Reich. Wir sehen hier in der Mitte liegt Rom. Von hier aus regierte der Kaiser Augustus, und von hier aus gab er den Befehl, dass die ganze Welt sich in Steuerlisten einschreiben lassen sollte. Jetzt ging das nicht so, wie wir das heute kennen, per Internet, Fernseher, per Post, die innerhalb weniger Tage den Absender, die Menschen erreicht, sondern es ging alles auf Seeweg, Feldweg, Landweg. Mit viel Kraftaufwand musste jeder einzelne Mensch im ganzen Römischen Reich erreicht werden. Und wir können uns vorstellen, dass es mehrere Monate gedauert hat, bis wirklich jeder Mensch es erfahren hatte, dieses Gebot, und jeder Mensch auch sich dann einschreiben ließ. Wir lesen hier im ersten Vers, dass Kaiser Augustus gesagt hat, dass die ganze Welt sich einschreiben ließ. Gemeint ist hier aber das ganze Römische Reich. Wenn wir uns das vorstellen, dass Kaiser Augustus jetzt in irgendein anderes Land gehen würde und sagen würde den Menschen, ihr müsst euch einschreiben, wir können uns vorstellen, dass das ihm da keiner Folge leisten würde. Somit auch andere Übersetzungen schreiben dass das Römische Reich, also alle Menschen, die im Römischen Reich waren, sind hier gemeint. Was der Kaiser Augustus mit diesem Gebot eigentlich bewirken wollte, das wissen wir nicht. Vielleicht wollte er einfach wissen, wie viele Menschen ihm untertan waren. Vielleicht wollte er durch diese Aktion es dazu führen, dass noch mehr Steuern eingebracht wurden. Vielleicht waren es auch andere politische Beweggründe, die ihn dazu trieben, dieses Gebot rauszulassen. Das wissen wir nicht, was für Beweggründe er hatte. Aber eins wissen wir: Gott hat hier Kaiser Augustus als Werkzeug gebraucht. In Sprüche 21, Vers 1 lesen wir: Gleich Wasserbäche ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin immer er will. So hat Gott den Kaiser Augustus gebraucht, damit Josef von Nazareth nach Bethlehem ging und damit der Plan und die Verheißung Gottes in Erfüllung ging, wie er in Micha 5, Vers 1 gesagt hat: Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sein soll, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Da sehen wir, dass Gott jedes einzelnen Menschenweg lenkt. Und das ist unabhängig, was der Mensch von sich selber hält, welche Stellung er in der Gesellschaft hat. Gott ist derjenige, der jeden einzelnen Weg lenkt. Und was wir hier auch erwähnen müssen, dass Gott nicht vom Kaiser Augustus abhängig war. Es gibt keinen Mensch, von dem Gott in irgendeiner Weise abhängig ist. Gott hat Kaiser Augustus gebraucht als sein Werkzeug. Wäre es nicht Kaiser Augustus, wäre es ein anderer. Wäre es nicht durch diese Steuergeschichte, dann wäre es ein anderer Plan. Gott braucht nicht die Menschen. Gott ist nicht abhängig von ihnen, sondern er gebraucht die Menschen, die er für sich für richtig hält. Jetzt wollen wir zum zweiten Vers weitergehen. Diese Volkszählung war die allererste und geschah zur Zeit, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Das ist ein Vers, wegen welchem das Lukas-Evangelium viele Jahrhunderte hindurch als unglaubwürdig gestellt wurde, weil in der ganzen Geschichte lesen wir von keinem Statthalter Quirinius. Erst seit neueren archäologischen Funden bestätigte das oder wurde Dinge gefunden, die es bestätigt haben, dass dieser Statthalter Quirinius, dass es ihn tatsächlich gab. Und somit wurde das Lukas-Evangelium dann voll glaubhaft. Der dritte Vers: Da ging jeder, um sich einschreiben zu lassen, jeder in seine Stadt. Jetzt lasst uns mal ein bisschen in diese Zeit uns hineinversetzen. Dieses Gebot ging von Rom aus. Die ganzen Boten haben sich in alle vier Himmelsrichtungen zerstreut und fingen an, von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, dieses Gebot zu sagen. So, und jetzt kam dieser Bote in ein Dorf, er hat es gesagt, und dann haben angefangen, die Menschen zu den bestimmten Menschen oder Menschen hingehen und sich einschreiben zu lassen. Derjenige, der nicht in dem Dorf geboren ist oder in dieser Stadt, der ist dann losgewandert dorthin, wo er geboren ist. Und damit wir uns ein bisschen das vorstellen können, was das für ein Umtrieb gab, wollen wir das mal mit der heutigen Zeit mal vergleichen. Ich habe hier eine Statistik vom Statistischen Bundesamt und da sehen wir, dass 1970 84,5 Millionen Menschen weltweit nicht in ihrem Geburtsland lebten. Also wir reden hier nicht von einer Stadt oder Dorf, sondern von einem Land. Und dadurch, dass die ganze Reisemöglichkeiten immer einfacher und günstiger wurden, sehen, wie die Kurve kontinuierlich ansteigt. Und somit haben wir heute über 300 Millionen Menschen, die nicht in ihrem Geburtsland leben. Das sind ungefähr 3,6% von der ganzen Weltbevölkerung. Wenn heute dieses Gebot ausgehen würde, dann würden sich über 300 Millionen Menschen auf den Weg machen zu ihrem Geburtsort. Das sind ungefähr 4-mal so viele Menschen, wie hier in Deutschland leben. So manches Dorf und so manche Stadt würde leer werden. Mitunter auch wird Potsdam das gut verspüren. Und andererseits wiederum wird so manche Stadt oder manche ein Dorf würde dann überfüllt werden, wenn dann so viele Menschen dorthin kommen. Und so können wir vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, was das für eine Auswirkung hatte, dieses Gebot, was Kaiser Augustus ausgab. Lesen wir weiter die Verse 4 bis 5. So machte sich auch Josef von Galiläa auf aus der Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er vom Haus und Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner verlobten Frau, die schwanger war. Für Maria und Josef waren es sehr anstrengende Monate. Zuerst erscheint der Engel Maria, dann wird Maria schwanger. Dann ringt sich Josef durch und nimmt Maria zur Frau. Dann kommt das Gebot des Kaiser Augustus. Josef als junger Mann muss jetzt Verantwortung übernehmen für sich und seine Frau und gehen los nach Bethlehem. Diese Reise von Nazareth bis nach Bethlehem, das war ungefähr 150 Kilometer, hatte 450 Höhenmeter. Das heißt, Nazareth lag 350 Meter über dem Meeresspiegel und Bethlehem lag 800 Meter über dem Meeresspiegel. Das heißt, die mussten von Nazareth berghoch und Bethlehem liegt auf einem Gebirgskamm. Das heißt, dieser Weg dorthin war mit Sicherheit nicht einfach gewesen. Natürlich ist es so, heutzutage ist es für manch einen vielleicht gar kein Problem, diese Strecke. Wir haben zum Beispiel Geschwister, die an einem Tag 100 Kilometer gewandert sind. Wir haben auch bei einer Männerwanderung haben einige Brüder 2000 Höhenmeter gemacht, also 1000 Meter nach oben und die 1000 Meter wieder runter. Wenn man das so vergleicht, dann scheint das gar nicht so viel. Aber wir müssen uns vorstellen, die hatten keine bequeme Wanderschuhe gehabt, keine Sportgetränke, sonstige Riegel, keine bequeme Rucksäcke. Und dazu kam noch, dass Maria schwanger war. Also dieser Weg war mit Sicherheit nicht einfach für sie gewesen. So macht sich Maria und Josef auf den Weg. Und so lesen wir weiter in Vers 6. Und als sie dort waren, kam die Stunde der Geburt. Jetzt kommen wir zu zwei Versen, die durch Menschen so entstellt wurden, wie vielleicht kaum ein Vers in der Bibel. Diese zwei Verse, die haben manche Menschen durch ihre blühende Fantasie so entstellt und das hat sich durch die ganzen Jahrhunderte so in den Köpfen verankert, dass wir an gewisse Tatsachen, die wir meinen, glauben, weil wir es einfach nicht besser wissen. Aber wenn wir uns jetzt vertiefen in diese zwei Verse, dann ist es erschreckend, wie unterschiedlich doch es ist, das, was Lukas hier geschrieben hat und was wir heute so allgemein unter diesen zwei Versen kennen. Die Frage ist natürlich, wie kam es dazu, dass so eine Verfälschung stattfand? Es war nämlich so, 200 Jahre nach Christi war es Mode als Schriftsteller, dass man, wenn man ein Gedicht geschrieben hat, Lied oder auch einen Roman, dann hat man nicht seinen eigenen Namen drunter geschrieben, sondern man hat einen Namen von einer berühmten Persönlichkeit drunter geschrieben, um dem Ganzen, was man geschrieben hat, einfach mehr Ausdruck zu verleihen. Und so gab es einen anonymen Mann, der einen Roman geschrieben hat über die Geburt Jesu. Er hat es in so einer, wie ich schon sagte, blühenden Fantasie geschrieben. Dazu kam noch, dass er diese jüdische Traditionen wenig bis gar nicht kannte und auch sich in der ganzen Geografie Palästinas nicht auskannte. Und als Autor hat er angegeben den Jakobus, den Bruder von Jesus. Und damals war Hieronymus, das war ein berühmter lateinischer Gelehrter, so wie auch viele andere Päpste, die haben dieses Buch kritisiert. Und trotz allem hat sich das Buch, was in Griechisch geschrieben wurde, hat sich in 7 weitere Sprachen es wurde übersetzt in 7 weitere Sprachen und hat sich so schnell unter der Bevölkerung verteilt, dass diese ganze Geschichte, dieser Roman, die er damals geschrieben hat, sich so verankert hat, dass wir diese ganzen Früchte von diesem Roman heute noch haben. Dazu kommen noch, dass zahlreiche Künstler das Ganze in Bildern versucht haben zu zeichnen. Und so haben wir einiges, was wir hören, einiges, was wir sehen. Und so bildet sich bei uns eine Meinung über das, wie die Geburt Jesu eigentlich stattfand. Es gibt Religionen heute, die daran glauben, dass Maria nicht oder dass Jesus nicht in Bethlehem geboren wurde, sondern kurz davor, dass sie in einer Höhle, dass Josef sie zurückgelassen hat. Das kommt alles in diesem Roman vor. Und er ist dann gegangen, die Hebamme zu holen, und in der Zeit hat Maria geboren. Und es gibt Religionen, die an diesem festhalten. Wir lesen aber hierin im 6. Vers, und als sie dort waren, das heißt, Josef und Maria, die sind nach Bethlehem gekommen, und in Bethlehem ist Jesus geboren, genauso wie Gott es auch vorhergesagt hat. So lesen wir es hier in der Bibel. Und jetzt kommen wir zum 7. Vers. Und sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Wenn wir diesen Vers lesen, dann haben wir so Bilder im Kopf. Es sind Krippen, die wir zu Weihnachten zu Hause aufbauen. Manchmal stehen sie auch unterm Tannenbaum. Wir sehen hier auf dem rechten Bild, wie ein Herbergswirt Josef und Maria wegschickt. Und das ist alles das, was wir heute kennen von der Geburt Jesu. Das alles wird in Krippenspielen, in den Kirchen immer wieder gemacht. Auf Bildern sehen wir das, Erzählungen, sogar in Kinderbibeln finden wir so diese Geschichten. Aber die Frage ist natürlich, wie war es tatsächlich gewesen? Und um dieses zu verstehen, müssen wir erstmal oder wollen wir jetzt gemeinsam 5 verschiedene Punkte beleuchten. Als erstes, Josef, der aus dem Geschlecht Davids ist, kommt nach Bethlehem zurück, aus dem er stammte. 2. Punkt, Umgang mit schwangeren Frauen. 3. Punkt, Josef hatte keine Eile, eine Unterkunft zu suchen. 4. Punkt, was ist mit dem Wort Krippe gemeint? Und 5. Punkt, was ist mit keinen Raum in der Herberge gemeint? wollen wir mit dem ersten Punkt anfangen. Josef, der aus dem Geschlecht Davids ist, kommt nach Bethlehem zurück, aus dem er stammte. Die Menschen zu Jesus' Zeit, die hatten ein sehr gutes Gedächtnis für Geschichte. Verwandtschaften spielten zu der Zeit eine sehr große Rolle. Und heute würden wir zu Josef sagen, er war ein Adliger. Er war aus dem Geschlecht Davids und dazu kommt noch, dass er in Bethlehem geboren war. So, und jetzt kommt Josef nach Bethlehem. Ein Adliger, der da geboren ist. Und wenn wir noch die Kultur damals noch betrachten, die Mentalität einfach von den Menschen dort, diese Gastfreundschaft, die sie hatten, dann müssen wir sagen, für Josef stand jede Tür in ganz Bethlehem offen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn sich ein Hausherr Josef wegschicken würde. Das wäre einfach undenkbar. Er würde sich so in Verruf bringen, er würde, glaube ich, in Bethlehem nicht mehr bleiben können. Und dazu kommt noch, dass wir lesen, dass die Hirten Jesus besuchten. Und wenn wir es aus dieser Sicht betrachten, es steht dann dran, dass die Hirten froh weggingen. Also wenn sie tatsächlich Jesus in so einer Krippe oder in so einem Stall finden würden, auch wenn die Hirten ärmere Leute waren, sie würden es niemals zulassen, dass Jesus in so einem Stall bleiben würde. Sie würden unbedingt, würden sie ihn mitnehmen, so wie Josef und Maria zu sich nach Hause, obwohl sie auch nicht viel hatten. Jetzt wollen wir zum zweiten Punkt übergehen, Umgang mit schwangeren Frauen. In allen Kulturen, in allen Ländern geht man ganz bevorzugt mit schwangeren Frauen um. Und genauso war es auch in Palästina. Und besonders bei der Geburt wird und wurde auch damals der Frau geholfen. Und wenn wir uns jetzt einfach mal vorstellen, Josef, Davids Nachkomme, kommt nach Bethlehem mit einer schwangeren Frau und in ganz Bethlehem würde es keinen Raum geben. Das wäre eine Schande für die ganze Stadt. Eigentlich ist das undenkbar. Undenkbar, dass sowas damals geschehen ist. Dritter Punkt. Josef hatte keine Eile, eine Unterkunft zu suchen. Manche Erzählungen sind so, dass Jesus in der Nacht geboren wurde, als Maria und Josef nach Bethlehem gekommen sind. Das lesen wir aber hier nicht raus. Wenn wir jetzt zum Beispiel von Maria lesen, als sie zu Elisabeth gegangen ist, dann lesen wir in Lukas 1, Vers 39, Maria aber stand auf in diesen Tagen und ging eilig ins Gebirge. So, wenn wir jetzt hier in Lukas 2, Vers 4 lesen, da machte sich auch Josef aus Galiläa auf, aus der Stadt Nazareth. Wir lesen hier nichts von eilig. Und dazu kommt noch der sechste Vers, als sie dort waren, kam die Stunde der Geburt. Und andere Übersetzungen sagen, während ihres Aufenthaltes oder während sie dort weilten oder als sie da selbst waren. Das heißt, Josef hatte Zeit für Maria und für sich eine Unterkunft zu finden. Jetzt gehen wir zum vierten Punkt. Was ist mit Krippe eigentlich gemeint? Um das besser zu verstehen, wollen wir jetzt ein typisches Bauernhaus betrachten, was damals üblich war. Und das hat sich über viele Jahrhunderte eigentlich, war ein typisches Bauernhaus eigentlich immer gleich gebaut. Ich habe hier Skizzen mitgebracht. Ich hoffe, dass es einigermaßen verständlich ist. Also oben sehen wir ein Bauernhaus von der Seitenansicht. Das heißt, wenn wir vor der Tür stehen würde, dann würde es so aussehen. Und unten sehen wir ein Bauernhaus aus der Draufsicht. Sprich, wenn wir jetzt das Dach vom Bauernhaus abdecken würden, dann würden wir in den Wohnraum reinschauen. Das Haus bestand aus einem einzigen Raum. Und wenn wir jetzt die Worte Jesu betrachten, dann verstehen wir das besser. Er hat nämlich in Matthäus 5, Vers 15 gesagt, man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter einen Leuchter, so leuchtet es dann allen, die im Haus sind. Also hier bestätigt sich auch, dass das Haus nur einen Raum hatte. Hätte es mehrere Zimmern gehabt, dann wäre es ja unmöglich, mit einem Licht alle Zimmern ausleuchten. Und hier sagt es Jesus, die im Haus sind, alle würden das Licht sehen. Das heißt, es war ein Raum gewesen. Dann sehen wir die Tür und wenn wir die Tür aufmachen, würden wir direkt in den Stall reingehen. Das war damals so üblich. Und zwar lesen wir auch, als König Saul zu der Totenbeschwörerin ging und er dann mit Samuel gesprochen hat, dann lesen wir, dass Saul danach nichts mehr essen wollte. Er hat sich geweigert zu essen. Und dann lesen wir von der Frau, dann nahm die Frau ein gemästetes Kalb, das sie im Haus hatte. Also wir lesen hier nicht, dass er rausgegangen ist auf die Weide oder irgendwie in einen Stall gegangen ist. Die Tiere waren damals im Bauernhaus gewesen. Nachts sind die Tiere dann ins Haus geführt worden, Tür zugemacht, und morgens früh hat man die dann wieder rausgeführt. Das lesen wir auch in Lukas 13, das will ich noch kurz lesen, Lukas 13, die Verse 14 und 15. Da lesen wir, dass Jesus eine Frau am Sabbat geheilt hat und dann sagt der Oberste, da antwortete der Oberste der Synagogen unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte und sagte zur Menschenmenge, es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll, an denen kommt und lasst euch heilen und nicht am Sabbat. Da antwortete ihm der Herr, du Heuchler, löst nicht jeder von euch am Sabbat einen Ochsen oder seinen Esel von der Krippe und führt ihn zur Tränke? Das heißt, jeden Morgen haben sie die Tiere rausgeführt aus dem Stall, auch am Sabbat. Und das genau erwähnt hier Jesus. Wir lesen auch, als am Palmsonntag, als Jesus die Jünger in die Stadt geschickt hat, die Eselin zu holen, dann sagt Jesus, geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden. Das heißt, einen Tag über haben sie draußen verbracht und zur Nacht wurden dann die Tiere in den Stall, in das Bauernhaus geführt. Jetzt sehen wir hier eine Treppe. Die Treppe führt zu dem Wohnraum, der war höher wie der Stall. Und zwar war dieser ganze Wohnraum, also die Erde, die war nicht, so wie wir heute sagen, im Wasser, nicht eben, sondern die hatte eine Neigung zum Stall hin. Das hat das ganze Putzen erleichtert. Man hat es einfach alles runtergefegt in den Stall und vom Stall dann von der Tür raus oder wenn man den Boden gewaschen hat, ist das alles einfach in den Stall gelaufen. Und genau. Und dann sehen wir hier noch Futterkrippen. Diese Futterkrippen, die auf der Höhe oder auf der Ebene vom Wohnraum waren, das war eigentlich Futterkrippen für höhere Tiere, das heißt für eine Kuh oder für einen Esel. Und das waren so Vertiefungen in der Erde, wo man dann einfach das Stroh reingelegt hat. Oder man hat auch so Futterraufen, Krippen aus Holz gebaut und hingestellt. Solche Futterraufen, die standen auch im Stall, also unten auf dem Boden, gerade für kleinere Tiere, für Schafe zum Beispiel, waren solche Futterraufen. Das heißt, das Essen für die Tiere lag im Stall nicht auf dem Boden, das wäre ja alles dreckig geworden, sondern in diesen Krippen. In so einer Krippe wurde Jesus als Neugeborener hineingelegt. Man weiß nicht, ob das jetzt eine Vertiefung in der Erde war oder eine eine Futterraufe. Man kann davon ausgehen, dass es eine Krippe war, eine Futterraufe war, die dann nicht bei den Tieren stand, sondern dass man ihr diese Krippe dann zu Maria hinstellte und sie dort dann Jesus hineingelegt hat. Jetzt wollen wir zum fünften Punkt übergehen. Was ist eigentlich gemeint mit dem Raum in der Herberge? Keinen Raum in der Herberge. Und als erstes wollen wir das Wort keinen Raum näher beleuchten. Mit keinen Raum ist nicht ein Zimmer gemeint. Das ist ganz wichtig, dass wir das so erwähnen, weil im Griechischen ist das Wort Tropos hier und Tropos bedeutet Platz. Und dieser Unterschied ist ganz wichtig, das werden wir noch sehen. Und das griechische Wort für Herberge wurde hier als Katalyma verwendet. Katalyma ist aber nicht gemeint eine gewöhnliche Herberge. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Gleichnis vom barmherzigen Samariter betrachten, da lesen wir das griechische Wort Pandochaion. Und das ist so eine Herberge, so wie wir es uns heute vorstellen, wie so ein Hotel. Dass es ein Haus war mit mehreren Zimmern, wo man dann ein Zimmer mieten konnte. Wenn man dieses Pandochaion aufteilt, dann heißt der erste Teil alle und der zweite Teil heißt aufnehmen. Alle aufnehmen. Das war so eine typische Herberge, wie wir es uns vorstellen. Hier verwendet Lukas aber das Wort Katalyma. Und dieses Wort Katalyma verwendet er zweimal im Lukas-Evangelium. Und dieses Wort heißt wörtlich übersetzt bleibe. Es gibt unterschiedliche Bibelübersetzungen, die dieses Wort als Haus übersetzen, Herberge, das ist das, was wir so gewöhnlich kennen, oder auch Gästezimmer. Jetzt wollen wir mal dieses zweite Wort im Lukas-Evangelium betrachten, und zwar finden wir das in Lukas 22, Vers 10. Und zwar schickt hier Jesus Petrus und Johannes in die Stadt, damit sie das Passa vorbereiten. Und die beiden Jünger fragen dann Jesus, ja, wie sollen wir das machen? Und Jesus sagt ihnen dann Folgendes. Er sagte zu ihnen, seht, wenn ihr in die Stadt hineinkommt, wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug mit Wasser trägt. Folgt ihm in das Haus, wo er hineingeht und sagt zum Hausherrn, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann. Hier wird genauso dieses Wort Katalyma verwendet. Das bedeutet, dass in dem Kapitel 2, Vers 7 lesen wir nicht von einer Herberge, sondern von einem Gastzimmer. Und wenn wir diesen siebten Vers jetzt mit dem, was wir jetzt betrachtet haben, nochmal lesen, würde es so heißen. Und sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Platz im Gästezimmer. Und das zeigt uns, dass die Bedeutung sich jetzt dreht. Und um dieses Gästezimmer jetzt zu verstehen, müssen wir nochmal ein Bauernhaus betrachten. Und zwar gab es auch wohlhabendere Bauern, die haben zu ihrem Bauernhaus noch ein Gästezimmer angebaut. Und zwar sah das dann so aus, der vordere Teil, der war genauso, wie wir das auch vorhin beim Bauernhaus betrachtet haben. Und dann haben sie einen extra Raum gehabt mit einem extra Eingang. Und das war dieses Gästezimmer, das war dieses Katalyma, was Lukas hier eigentlich gemeint hat. Als Josef für Maria und sich eine Unterkunft suchte und bei diesem Bauernhaus nachfragte, dann gab es keinen Platz im Gästezimmer. Und darum hat der Hausherr Maria und Josef mit zu sich in den Wohnbereich genommen. Und dort ist dann Jesus auf die Welt gekommen. Und dort haben dann die Hirten Jesus besucht und höchstwahrscheinlich auch die Weisen aus dem Morgenland. Und so sehen wir, dass diese, wenn ich das so nennen darf, Fantasiegeschichten von früher sich so verankert haben in unseren Köpfen und wir gewisse Dinge übernommen haben, weil wir einfach nicht besser wussten. Aber wie schön ist es und Gott sei Dank, dass wir doch diese Auslegungen haben, diese Übersetzungen haben, dass wir das alles so betrachten können und dann verstehen wir die ganzen Zusammenhänge eigentlich viel besser. Jetzt haben wir heute viel von der damaligen Zeit gehört. Wir haben die ganzen Umstände dort betrachtet, wir haben einzelne Worte unter die Lupe genommen. Aber das Wichtigste wurde eigentlich noch nicht erwähnt. Und ich hoffe, wenn wir uns an diesen Abend erinnern, wenn wir an Weihnachten die Geschichte lesen, wenn wir in unserem täglichen Bibellesen an diese Geschichte kommen, dann hoffe ich, dass ein Bibelvers uns leuchtend ins Gedächtnis kommt. Dass wir diesen Bibelvers im inneren Augen doch so hervorgehoben sehen. Und zwar den Vers Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Die Verheißung ist in Erfüllung gegangen. Gott hat seinen einzigen Sohn auf die Erde geschickt. Seinen Sohn, den Retter, den Erlöser, den Messias, den Heiland, den Friedefürst, hier auf die Erde. Und alles nur aus einem einzigen Grund. Weil er mich und dich so unendlich liebt. Und er hat von seiner Seite alles gemacht, dass wir die Möglichkeit haben, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Mit dem Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat, mit dem dreiheiligen Gott, mit dem Gott, der schon immer war und immer sein wird. Und darum will ich heute Abend ganz besonders diesen Vers hervorheben. Jesus ist geboren, weil Gott uns so unendlich liebt. Und was bleibt uns noch übrig? An Jesus zu glauben. Weil die an ihn glauben, die werden nicht verloren werden und die werden sich ewig einmal im Himmel freuen. Gott segne uns. Amen.